Wir machen gerade so eine, könnte man sagen, eine Miniserie in unserem Lesen durch das zweite Buch Mose durch. Und zwar, wir reden über die 10 Gebote. Und heute ist das 4. Gebot dran. Und ich möchte gerne in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11 miteinander lesen. Hier ist das 4. Gebot. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, das heißt abgesondert, reserviert für Gott. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh, und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ich möchte ein bisschen wiederholen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott Israel das Gesetz gegeben hat. Und wir haben darüber gesprochen, dass das Gesetz aus unterschiedlichen Bestandteilen besteht, wenn wir so sagen wollen. Da haben wir das Strafrecht und das Zivilrecht für die Nation Israel zum Beispiel. Und das gilt nicht mehr direkt für uns. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir das rituelle Gesetz, das zeremonielle Gesetz für die Nation Israel hatten, für ihren Gottesdienst, für Anbetung. Dinge wie das Heiligtum, was genau beschrieben wird, und die Opfer, die dargebracht werden sollten, und die Priester, die Feste, Beschneidung, all diese Dinge. Und dieses rituelle Gesetz, diese rituellen Vorschriften sind größtenteils Bilder auf Jesus hin. Prophetische Bilder auf ihn hin, die sind erfüllt in Jesus. Und dann drittens haben wir gesagt, haben wir das moralische Gesetz Gottes. Das, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Und das entspringt dem Charakter Gottes, deswegen ist es auch ewig gültig. Also Mord, Ehebruch, Stehlen zum Beispiel, das war immer falsch und wird immer falsch sein, das ändert sich nicht, weil Gott verändert sich nicht. Und ich habe so allgemein gesagt, die 10 Gebote gehören zum moralischen Gesetz Gottes. Das stimmt bis auf eine Ausnahme. Und das ist das Sabbatgebot, was wir heute durchnehmen. Das Sabbatgebot ist Teil von dem rituellen Gesetz für die Nation Israel, so wie die anderen Feiertage und Festtage auch. Das Wort Shabbat bedeutet so viel wie ruhen oder aufhören, loslassen. Und hier geht es um den wöchentlichen Sabbat, dem 7. Tag in der Woche, also den wöchentlichen gottgeweihten Tag der Ruhe und Anbetung. Aber wir wissen, es gab im Leben der Nation Israel noch andere Sabbattage zu besonderen Festzeiten. Es gab sogar ein ganzes Sabbatjahr. Aber Sabbat war etwas, was spezifisch war für die Nation Israel. Wenn ihr ein paar Seiten weiterblättern wollt, ins Kapitel 31, da lesen wir ab Vers 12, und der Herr redete zu Mose und sprach, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr ist, bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ziemlich krass. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele, soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat. Ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats seine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So sollen die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Also der Sabbat, das war so wie die Beschneidung, ein Teil des alten Bundes mit Israel, ein Zeichen zwischen Gott und dem Volk Israel. Die anderen 9 Gebote, die wir in den 10 Geboten finden, werden im Neuen Testament auch wiederholt. Die gelten für uns alle als moralischer Maßstab. Aber das Sabbatgebot, das wird nicht wiederholt für die Nachfolger von Jesus. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Jünger es brechen. Erinnert euch an die Stelle, wo sie durchs Feld gehen und die Getreide ehren, zermahlen und essen. Haben das Sabbatgebot gebrochen und Jesus hat gesagt, das ist okay. Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus selbst hat den Sabbat gebrochen. Jesus hat immer wieder Stress gekriegt mit den religiösen Leitern von Israel, weil er geheilt hat am Sabbat und es war zumindest nach ihrer Interpretation nicht erlaubt. Zum Beispiel in Johannes 5, da hat Jesus einen Gelähmten geheilt am Sabbattag und da lesen wir im Vers 16, und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus verteidigte sein Tun, indem er seine Gottessohnschaft bezeugt. Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt und ich wirke. Am Sabbat. Jesus sagt, ich arbeite am Sabbat. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Also hier wird ganz klar gesagt, dass Jesus den Sabbat aufhob. Das können wir von dem moralischen Gesetz Gottes nicht sagen. Das kann sich nicht verändern. Also wir werden zum Beispiel nirgendwo sehen oder lesen, dass ein Jünger Ehebruch begeht und Jesus sagt, ah, das ist okay. Oder das ist unvorstellbar, dass Jesus sagen würde, es ist okay für dich zu morden. Nee, Gott ändert sich nicht. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 5, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Das ist kein moralisches Thema, da ist Freiheit da. Die Christen hatten von Anfang an eigentlich der Gemeinde die Tradition, sich am Tag des Herrn zu versammeln, am ersten Tag der Woche, am Sonntag, Tag, an dem Jesus auferstanden ist, sich da zu versammeln und Gottesdienst zu feiern. Aber das ist kein verpflichtendes Gesetz. Es wäre auch okay, wenn wir uns am Freitag oder am Samstag oder am Mittwoch oder am Montag zum Gottesdienst treffen. Im Neuen Testament heißt es nur, lass uns unser Zusammenkommen nicht versäumen. Aber wir sind halt verpflichtet auf einen besonderen Wochentag. Viele Gemeinden in Israel zum Beispiel feiern am Samstag ihren Gottesdienst, am jüdischen Sabbat, weil da einfach alles stillsteht und alle frei haben. Christen in muslimischen Ländern feiern oft am Freitag ihren Gottesdienst, weil das da der Tag ist, wo alle Zeit haben, um zusammenzukommen. Und das ist okay so. Wir Christen feiern am Sonntag nicht den Sabbat. Wenn wir am Sonntag Gottesdienst feiern, wir halten nicht den Sabbat. Wir sind nicht unter diesem Gebot. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sabbat heißt nicht nur, dass wir zum Gottesdienst zusammenkommen. Ihr könnt weiterlesen im Kapitel 35 zum Beispiel. Sabbat hat bedeutet, sie durften kein Feuer machen. Ist heute noch in Israel so. Dürfen nicht Auto fahren am Sabbat, weil da springt der Funke, ne? Der Zündfunke. Dass wir dieses Gebot brechen. Oder in Israel in den Hotels gibt es den Sabbataufzug. Ein Aufzug, der läuft am Sabbattag einfach immer rundherum und bleibt in jedem Stockwerk stehen, denn wenn du den Knopf drücken würdest, dann könnte sich auch eine elektrische Verbindung verbinden und ein Funke überspringen, dann würde man dieses Gebot brechen, kein Feuer zu machen. Und wir haben schon gesehen, Sabbat hat auch bedeutet, sie durften nicht kochen, sie durften nicht Essen sammeln am Sabbat. In Kapitel 16 haben wir gelesen, so bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. Das haben wir schon alle gebrochen heute Morgen, gell? Wir haben unser Zuhause verlassen und wir sind hierher gekommen. Am Sabbat durfte man keine Geschäfte machen. Also für Markus CDs verkaufen hinten, das wäre nicht koscher, wenn wir Sabbat halten würden heute. Im Kapitel 35 heißt es, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Also das wären auch die meisten von uns heute, glaube ich. Also ich auf jeden Fall. Ne? Also wenn wir den Anspruch an uns haben würden, dass wir den Sabbat halten wollen, dann würde das alles dazugehören. Kolosserbrief 2 heißt es, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Also der Sabbat gehört zu diesem rituellen Gesetz Israels, das ein Bild ist auf Jesus hin, ein Schatten. Also ihr seht von mir den Schatten zum Beispiel hier hinten. Da könnt ihr schon ein bisschen was erkennen, dass jemand da ist. Also vielleicht ein bisschen zu fett ist. Ja? Aber der Schatten ist nicht das echte Ding. Das bin ich, der Echte. Der Schatten zeigt nur, das ist ein Hinweis, dass ich da bin, dass der Körper da ist. Und so ist der Sabbat auch ein Hinweis auf Jesus. Jesus ist der Körper sozusagen, der Sabbat ist einer von den vielen Schatten, die wir sehen von Jesus im Alten Testament. Also es ist nicht richtig, wie manche Christen sagen, die Adventisten zum Beispiel, wenn du ein Christ sein willst, dann musst du den Sabbat halten. Ja, da gehört viel mehr dazu, als nur am Samstaggottesdienst zu feiern, wie wir gesehen haben. Nee, Jesus ist der Körper des Sabbats, könnten wir sagen. Und die Erfüllung des Sabbats, genauso wie der Opfer zum Beispiel, Jesus ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt ein für alle Mal. Der hohe Priester, all diese Bilder im Alten Testament sind ein Schatten auf Jesus hin. Das Alte Testament gibt uns physische Bilder für geistliche Wahrheiten. Und der Hebräerbrief berichtet uns ganz viel darüber. Da heißt es in Hebräer 3, Vers 19, und wir sehen, dass die Israeliten im Alten Testament wegen des Unglaubens nicht in Gottes Ruhe hineinkommen konnten, das sein verheißenes Land repräsentiert hat. Und in Hebräer 4 lesen wir dann im Vers 2, auch uns ist eine gute Botschaft, ein Evangelium verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Denn würde Josua sie zur Ruhe gebracht haben, also sie ins verheißene Land hineingeführt hat, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Vers 10, denn wer in seine, Jesu, Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Die geistliche Erfüllung von dem Sabbat ist die geistliche Ruhe, die wir in Jesus Christus haben. Alle Religionen sagen, du musst dich zu Gott hin verdienen. Es liegt an dir. Du musst beten. Du musst fasten. Du musst Wallfahrten machen nach Mekka oder Maria irgendwo. Du musst beichten gehen. Du musst zur Konfirmation gehen. Du musst Almosen geben. Du musst gute Werke tun, der alten Frau über die Straße helfen. Oder du musst meditieren. Du musst immer wieder wiedergeboren werden, Reinkarnation. Du musst dich hocharbeiten von dem Floh zu dem Hund, zu einer Kuh. Und wenn du eine Kuh bist, hast du schon fast geschafft in Indien. Und von dem Dalit der untersten Kaste, von dem Bettler in eine höhere Kaste und dann immer wieder geboren werden. Und wenn du dann endlich gut genug bist, dann kannst du Einheit mit Gott erleben. Problem beschreibt uns natürlich Paulus im Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Niemand ist gut genug. Jedes Baby ist wieder genauso ein Sünder wie jeder andere und genauso doof, wenn es geboren wird, wie jedes andere Baby. Also Reinkarnation ist ein Witz, ne? Allein praktisch. Das funktioniert nicht, das Hocharbeiten. Wir fangen alle wieder bei Null an und von da an geht es eigentlich bergab. Wir sündigen immer mehr statt immer weniger. Und wenn du in so einem religiösen System drinnen bist, dann bist du immer im Hamsterrad. Das ist so grausam. Und dasselbe gilt auch für gesetzliche, christliche, unter Anführungszeichen, Systeme. Du bist immer im Hamsterrad. Du bist immer angehalten, noch ein bisschen mehr zu leisten. Es ist nie wirklich genug. Und du bist immer bedroht von dem einen Fehltritt oder der einen Schwäche, in dem dann dein ganzes Selbstgerechtigkeitsgebäude einstürzt, das alles zum Einsturz bringt. Ey Mann, du bist so heilig geworden, du hast jetzt jahrelang so kananäisch geredet und du fluchst nicht und du bist so stolz drauf und denkst, ah, jetzt habe ich es endlich bald geschafft, endlich Gott nahe zu kommen, endlich annehmbar genug zu sein. Und dann schneidet dich dieser Assi auf der Autobahn oder dein Sohn treibt dich zur Weißglut und du verlierst die Selbstbeherrschung und sagst, du Piep. Und du hast einen Bund mit deinen Augen geschlossen und hey, das ist wirklich gut. Und du bist schon so ziemlich rein geworden in deinem Gedankenleben und dann klickst du in einem schwachen Moment auf diese Erotikwerbung, die ungefragt auf deinen Bildschirm gesprungen ist und das ganze Kartenhaus stürzt in sich zusammen. Level 1 wieder, du musst wieder von vorne anfangen. Und dann gehst du zur Beichte, zum Priester oder zum Bruder von mir aus. Und er sagt dir, okay, um das wieder gut zu machen, musst du jetzt 10 Vaterunser beten und musst 10 gute Taten tun. Und dann fängst du wieder neu an, dich wieder hochzuarbeiten und dann vielleicht ein Jahr später, wenn du endlich wieder das Gefühl hast, du hast das fast geschafft, dann fällst du wieder auf die Nase und fängst wieder beim Level 1 an, brichst deinen vielleicht eigenen selbstgesetzten Standard oder den dir andere gesetzt haben und es ist wie bei der Kfz-Versicherung, du hast einen Unfall und du wirst zurückgestuft, ein paar Freiheitsklassen und du musst anfangen, dich wieder neu hochzuarbeiten. Und so bleibst du immer dein ganzes Leben lang in dem Hamsterrad drin. Und du bist nie sicher in deiner Beziehung mit Gott. Du hast nie Heilsgewissheit. Du hast nie eine echte Zuversicht zu Gott. Warum? Weil alles von dir abhängt. Und du kennst dich, du kennst deine Schwäche. Du weißt, dass du jeden Moment alles versauen könntest. Ich weiß das. Und das ist die Geschichte der religiösen Menschheit. Bis zu dem Tag, als der einzig vollkommene, wirklich sündenlose Mensch, Gottmensch, Jesus, an einem Kreuz, dem verdienten Ort eines Verbrechers, ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel, der die sündigen Menschen von dem heiligen Gott getrennt hat, ist zerrissen. Und der Weg zu Gott war frei. Offen. Annahme bei Gott und Segen von Gott ist dir sicher. Nicht wegen dir, nicht wegen mir, wegen Jesus, trotz mir. Nicht, weil es ich verdient habe, sondern weil Jesus es für mich verdient hat. Einfach, weil ich ihm vertraue. Einfach, weil ich in Jesus bin. Weil ich mich bekleiden lasse mit seiner Gerechtigkeit, die er für mich gelebt hat, statt meiner eigenen. Und jetzt ist meine Beziehung mit Gott nimmer von dem, was ich abhängig von dem, was ich tue, sondern von dem, was Jesus schon getan hat, das vollendete Erlösungswerk. Es ist vollbracht, ein für alle Mal, es ist fertig. In Jesus bist du erlöst, bist du angenommen, bist du adoptiert, bist du heilig gesprochen. Aus Gnade, nicht aufgrund deiner Leistung. Und deswegen in Jesus bist du sicher wie Noah in der Arche. In Jesus kannst du ruhen. Und als zweite in Hebräer 4, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das dürfen wir heute erleben, oder? Mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gerade dann, wenn du dich schwach fühlst und versucht fühlst und nicht würdig fühlst und bedürftig fühlst und nicht super geistlich perfekt. Gerade dann, wenn wir es am meisten brauchen, dürfen wir mit Zuversicht vor seinen Thron der Gnade kommen. Da haben wir eine Tür, die offen bleibt. Eine Tür bei Gott in Jesus, eine offene Tür. Das ist die Erfüllung des Sabbats. In ihm, in Jesus, bin ich zur Ruhe gelangt von meinen eigenen Werken, von dem Hamsterrad, von der Arbeitsbeziehung zu Gott. Und in ihm darf ich frei sein für eine Liebesbeziehung mit meinem Schöpfer. Und in ihm bin ich frei, ein Kind Gottes zu sein. Braut Christi, ein erlöster, angenommener, versöhnter Mensch. Da steht nichts zwischen mir und Gott in Jesus. Da muss ich auch nimmer mehr leisten, um mehr angenommen zu werden oder mehr geliebt zu werden oder mehr gesegnet zu werden. Das hat Jesus schon alles für mich erkauft. Ich darf einfach Kind sein. Ich darf einfach Braut sein. Ich darf einfach seine Liebe für mich empfangen und ihn zurückleben. Und dann wäre ich, während ich ihn so liebe und so mit ihm lebe und das tue, verspüre ich plötzlich auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit für meine Mitmenschen, die er auch so lebt. Und da wächst diese Begeisterung in meinem Herzen, dass er mich gebrauchen kann und dass er mich gebrauchen will. Und dass ich ihm dienen darf und dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf. So wie Paulus gesagt hat, die Liebe Christi drängt mich. Und ich bemerke Veränderung bei mir und ich bin eigentlich viel aktiver und tue viel mehr Gutes als je zuvor, als früher. Aber mit einer ganz neuen Motivation, mit einem ganz neuen Herzen, mit einer ganz neuen Freiheit. Nicht weil ich muss, sondern weil ich darf, weil ich es wirklich will. Ich will ihn ehren, ich will Licht sein, ich will ihm ähnlich sein. Und wenn ich dann, während ich mit ihm so unterwegs bin, mal auf die Nase falle, dann weiß ich, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dann darf ich zu seinem Thron der Gnade laufen, darf es bekennen, darf dankbar sein dafür, dass Jesus schon dafür bezahlt hat und darf das annehmen und darf schnell wieder aufstehen. Und weitergehen und weiterleben mit ihm. Nie mehr allein, nie mehr getrennt. Das ist die Sabbatruhe, die Jesus uns anbietet im Neuen Testament. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, kommt zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch mit mir zusammenspannen und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Sehnst du dich nach Ruhe in deiner Seele? Dann lauf zu Jesus, vertrau ihm lass dich mit ihm zusammenspannen, gib ihm die Leitung deines Lebens ab. Übergib dich in seine Hände, also jetzt nicht übergeben, aber blöder Ausspruch, gell? Leg dich in seine Hände und bleib dort. Ruh in ihm. Das ist der Sabbat. Jeden Tag. Denn nur einmal in der Woche, jeden Tag. Ruh von deinen selbstgerechten Werken. Feiere dein oder sein Erlösungswerk für dich. Jeden Tag. Das gilt für jeden Tag. Seine Barmherzigkeit ist neu. Jeden Morgen. Tag für Tag hat Gott Gnade für dich, unverdiente Gunst. Und wenn du morgen früh aufwachst, bist du immer noch erlöst. Und er hat Gnade für den Tag. Und er ist bei dir alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und er hat Gnade für jede Herausforderung. Bis zu dem Tag, bis wir vor ihm stehen, von Angesicht zu Angesicht in seiner Herrlichkeit. Also diese Ruhe in Jesus, diese geistliche Ruhe in Jesus, das ist die Hauptanwendung und Haupterfüllung dieses vierten Gebotes für uns. Jesus ist die Erfüllung des Sabbatgebots. Wir müssen den Sabbat nicht mehr halten. Das ist kein Gebot, das für uns ist. Aber es ist ein wichtiges Prinzip drin, denke ich, das für uns alle noch gilt. Nicht gesetzlich, nicht in dem Sinn, ich muss das tun, weil sonst kriege ich echt ein Problem mit Gott. Aber als ein Segen, wie wir im Vers 11 hier lesen. Und ich spreche natürlich von diesem Lebensrhythmus, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen, den Gott uns in seiner Schöpfung vorgelebt hat. Das ist heil für uns, das ist gut für uns, so zu leben. Und offensichtlich kann ich heute nur einen ganz kurzen Überblick machen darüber. Aber ist okay, wir haben im ersten Buch Mose ausführlicher drüber gesprochen. Seht ihr, der erste Teil von dem Sabbatgebot ist Arbeit. Ist euch das aufgefallen? Zuerst heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten. Und das ist auch wichtig für uns. Gott ist unser Konstrukteur, Gott weiß, dass wir Arbeit brauchen. Und wir wissen das, dass Langzeitarbeitslosigkeit Menschen kaputt macht. Schon in den 30er Jahren haben die österreichischen Sozialforscher Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld eine Studie gemacht über die Arbeitslosen in Marienthal, eine Arbeitersiedlung in Niederösterreich, gar nicht so weit weg entfernt, vielleicht halbe, dreiviertel Stunde von wo ich ursprünglich herkomme. Das war so eine Pionierleistung in der Sozialforschung. Ich weiß, interessiert euch alle nicht, aber ich habe Soziologie studiert, da habe ich das gelernt. Und die sind damals schon drauf gekommen, was wir alle wissen, dass Arbeitslosigkeit nicht heil ist für die Menschen. Das schlägt sich aufs Gemüt. Wir brauchen das, dass wir eine Beschäftigung haben, eine sinnvolle, dass wir unsere Gaben ausüben können, dass wir unsere Kreativität rauslassen können, dass wir unser Arbeitersein, das ist Sinn im Gottes-Ebenbild, ausleben können. Und das ist der Grund, warum brauchen wir Arbeit, dass wir arbeiten, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und unser Gott ist ein Arbeiter, wie Jesus gesagt hat, der Vater ist am Wirken und ich bin am Wirken. Das sehen wir auch in der Schöpfung. Und wir sind in seinem Bild geschaffen, deswegen sind wir alle Arbeiter. Warum oder wofür sollen wir arbeiten? Für unser Konto, dass wir reich werden? Oder für unsere Familie, dass wir unsere Familie ernähren können? Oder vielleicht um uns selbst zu verwirklichen? Nein, die biblische Antwort ist für Gott. Wir arbeiten für Gott, zu seiner Ehre, um etwas von ihm auszudrücken mit unserer Arbeit in dieser Welt. Und gleichzeitig, wenn wir das tun zu seiner Ehre, sind wir natürlich damit auch ein Segen für die Welt und für unsere Mitmenschen. Heute wird Arbeit auch von vielen Christen oft so mit heidnischen Augen gesehen. Viele Christen sind beeinflusst von diesem heidnischen Denken. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst oder von anderen. Das ist tief in uns drin, so dieser Gedanke, naja, Arbeit, das ist so ein notwendiges Übel. Und optimal ist eigentlich, wenn ich nur so viel wie nötig arbeiten muss, aber so wenig wie möglich. Also der ist der King, der irgend so einen Job aufreißen kann, wo er eigentlich gar nicht viel arbeiten muss. Gibt sogar Fernsehserien in Österreich zumindest über so die Beamten und Magistrate, die eigentlich nichts schaffen. Aber ist eigentlich fies den Beamten gegenüber. Ich glaube, die haben zumindest im Sozialbereich sehr viel Arbeit gerade. Aber so dieser Gedanke, der einen Job finden kann, wo er nicht viel tun muss, der ist eigentlich ziemlich cool. Der hat es eigentlich ziemlich gut erwischt, der ist der Held. Ephraim Kishon hat mal gesagt, die Asiaten haben den Weltmarkt mit unlauteren Methoden erobert. Sie arbeiten während der Arbeitszeit. Aber viele Christen sind so beeinflusst davon. Sie sehen ihren Job so als weltlich. Das hat so einen Hauch, der tägliche Job, von Ungeistlichkeit, Unheiligkeit. Ach, könnte man doch alle nur vollzeitlich für den Herrn arbeiten. Ach, könnte man nicht alle Pastor sein oder in die Mission gehen, Missionar sein. Hey, das wäre wirklich geistig, das wäre wirklich sinnvoll. Na, nicht wirklich, oder? Erstens sind wir alle Missionare und wir sind alle im vollzeitlichen Dienst für den Herrn, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und zweitens wäre es auch überhaupt nicht sinnvoll. Wenn wir alle Missionare wären und Pastoren wären, dann hätte man nichts zu essen und wir hätten keine Häuser und keine Krankenhäuser und keine Schulen und keine Autos. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das wäre ziemlich kaputt sogar. Und biblisch gesehen gibt es keine Trennung zwischen säkular und geistlich. Alles ist geistlich für uns, wenn wir es für Gott tun und mit Gott tun und wenn es heilig ist und in der Nachfolge Jesu ist. Und alles ist ungeistlich, wenn es Sünde ist und wenn wir es ohne Jesus tun und wenn ich es nur für mich tue. Also die biblische Sicht von Arbeit, unsere Arbeit ist eine Anbetung Gottes. Wir hören nicht auf, Gott anzubeten, wenn wir hier bei der Kirchentür rausgehen. Wir machen einfach weiter. In einer anderen Form, an einem anderen Ort, in der Familie, am Arbeitsplatz. Kolosser Brief 3 sagt uns, und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wenn du deine Arbeit, was immer das ist, der Job oder die Schule oder die Hausarbeit, die Kindererziehung, wenn du es für ihn tust, dann wirst du merken, es ist sinnvoll. Und da ist eine gewisse Freude drin und eine gewisse Befriedigung drin. Und ich sage nicht, dass alles immer nur Spaß machen muss und dass wir nur das tun sollen, was uns Spaß macht, immer. Das ist auch nicht die Realität. Und das ist auch keine besonders christliche Einstellung, sondern auch eher heidnisch, ne? So hedonistisch. Aber indem wir arbeiten und für Gott arbeiten, leben wir das aus, wofür wir erschaffen sind. Und weil unsere Arbeit Anbetung ist für Gott, sagt die Bibel, ist Faulheit Sünde. Das ist so eine Eigenschaft von unserem Fleisch. Das ist konträr eigentlich zu dem Ebenbild Gottes sein. Arbeit ist Gottes Plan für dein Leben. Das ist sein Wille für dich. Und wenn du faul bist, das ist ein Wort für dich heute, dann bist du ihm ungehorsam. Und das zieht viele andere Probleme mit sich natürlich auch. Also ich möchte euch ermutigen, aktiv zu sein. Euren Job für Jesus zu machen, vor allem. Manche brauchen die Ermutigung, manche brauchen Ermahnung in diese Richtung. Also wenn du faul bist, dann tu Buße, fang an, deinen Job für den Herrn zu tun. Und wenn du dich nicht ausgelastet fühlst, dann bete, sag, ja, wo soll ich aktiv werden? Also Arbeit bedeutet ja nicht nur am Job, sondern du kannst in der Gemeinde aktiv werden, in der Familie. Ich meine, wir alle arbeiten. Ich meine, wir sind gesegnet, dass unser Gesellschaftssystem angelegt ist an der 5-Tage-Woche. das ist ein absoluter Luxus für viele. Und dann haben wir noch einen Tag, wo wir zu Hause arbeiten können und für Familie und sonst wie. Und dann, wow, dann bleibt sogar noch ein Tag über. Ist nicht cool? Uns geht's echt gut, gell? Okay, das ist das eine. Andere fallen auf der anderen Seite vom Pferd runter. Das sind so Workaholics. Die haben Arbeit oder auch Erfolg zu ihrem Götzen gemacht eigentlich. Arbeit, der Job bestimmt ihr Leben statt Gott. Die sind so ein Sklave im Hamsterrad, arbeitssüchtig auch. Sehen wir immer wieder Manager, die in Rente gehen und völlig abstürzen, die ganze Lebensinhalt geht verloren, weil das war ihr Leben. Und für diese Leute ist der zweite Teil heute, das Sabbatsgebot, die Ermahnung. Der Herr sagt, denke an den Sabbattag. 6 Tage sollst du arbeiten, aber der 7. Tag ist ein Sabbat, ist ein Ruhetag. Und seht ihr auch wieder, für den Herrn heißt es. Es dreht sich in unserem Leben immer alles um ihn. Also wir arbeiten für ihn und wir ruhen auch für ihn. Manche fühlen sich ungeistlich, vielleicht sogar schuldig, wenn sie ruhen. Ich bin ein Stück weit so gepolt, das ist ja auch ein Stück weit so Erziehungssache, Dinge, die in uns reingelegt werden. Aber manche fühlen sich wirklich so, ja, fast schuldig, wenn sie frei nehmen. Aber das stimmt nicht. Sich einen Tag in der Woche frei zu nehmen, ist eine hochgeistliche Angelegenheit. Da reflektieren wir wieder Gott. Auch das ist Teil unseres Gottesdienstes. Was, chillen kann Gottesdienst sein? Ja, genau. Ist das nicht cool? Haben wir einen guten Gott? Aber eine gottzentrierte Ruhe. Ein Tag der besonderen Ausrichtung auf Gott. Wo ich mir auch besonders für ihn Zeit nehme. Vielleicht im Gottesdienst komme. Mit der Familie. Vielleicht auch einen Spaziergang mit ihm mache. Im Gespräch mit ihm. Also eine gottzentrierte Ruhe. Ist das nicht ein tolles Gebot? Wir haben einen Gott, der sagt, mein Diener, mein Kind, nimm dir einen Tag frei. Ruh dich aus. Das ist schön, oder? Und nicht nur du, seht hier im Vers 10, du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh sogar und der Fremde, der bei dir ist. Also du nimm dir einen Tag frei, aber gönn auch deinem Arbeitnehmer, deiner Frau, deinem Kind, dem Gastarbeiter mal eine Pause. Wir müssen nicht 7 Tage arbeiten oder 7 Tage lang lernen. Es ist okay, mal frei zu nehmen. Gott weiß es, dass wir regelmäßig Ruhezeiten brauchen, sonst ist es auch nicht heil für uns. Ich meine, Burnout ist die Volkskrankheit, gerade in unserer Gesellschaft. Und ich war mal auf einem Vortrag über Burnout und der Psychologe, Psychiater, der da geredet hat, der hat gesagt, die 3 Wochen Urlaub, die werden es nicht bringen. Was wichtig ist, dass wir einen Lebensrhythmus finden, regelmäßige Ruhezeiten in unserem Lebensrhythmus einbauen. Also genau das, was Gott sagt, 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Das ist schlicht und einfach gut für uns. Körperlich und seelisch und ja auch geistlich. Fördert unser Wohlbefinden. Und der geistliche Hintergrund natürlich mit unserem Ruhetag, feiern wir Gott als unseren Schöpfer und als unseren Versorger und als unseren Retter. Und ein Stück weit ist das Halten eines Ruhetages ein Glaubensschritt. So wie wenn wir unseren 10. geben. Es ist ein Stück weit ein Abhängigmachen von ihm. Gott, ja, ich könnte noch einen Tag mehr arbeiten. Und ja, ich könnte noch mehr mit meinen Händen schaffen an dem Tag. Noch mehr Geld verdienen mit meinen Händen. Aber ich entscheide mich innezuhalten. Zu ruhen. Ich mache mich dabei auch abhängig von dir. Und vertraue auf dich. Und ich suche dich und ich bekenne, du bist mir wichtiger als alles Geld, als aller Luxus, Wohlstand, materielles Zeug. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Ich brauche dich mehr, Herr, als all diese Dinge. Und ich allein kann es nicht schaffen, unabhängig von dir. Und ich mache einen Glaubensschritt, ich nehme mir echt einen Tag frei und ich ruhe. Und ich erwarte, dass du mich versorgst, Herr, und dass du meine Familie versorgst in den 6 Tagen, in denen ich arbeiten gehe. Ich gebe 6 Tage lang mein Bestes und am 7. Tag ruhe ich. Du bist meine Ruhe und ich vertraue darauf, dass du den Rest dazu gibst. Ich feiere dich als Versorger und Erhalter und denk dran, sie mussten einen Tag ruhen und Gott hat ihnen den Tag davor die doppelte Portion dazu gegeben. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 6, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und er sagt, ich werde dich versorgen durch die 6 Tage, in denen du arbeitest und an dem einen Tag, an dem du ruhst. Und das ist auch wieder ein Ruhen in ihm, in seiner Verheißung. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass ich seine übernatürlichen Wunder nur erfahre, wenn ich sie wirklich brauche. Ist euch das auch schon aufgefallen? Wenn ich alles so selbst genügsam aus eigener Kraft auf die Beine stelle, dann erfahre ich auch weniger seine übernatürliche Versorgung. Dann brauche ich sie ja nicht. Und vielleicht ist die Herausforderung für den einen oder anderen von uns heute, einen Glaubensschritt zu machen darin, einen Tag freizunehmen, egal welchen. Einen Tag dich nicht treiben zu lassen von deinem Chef oder von deinen Kunden, vielleicht sogar das Handy auszumachen. Sagen, Leute, einen Tag bin ich nicht da für euch. Ich bin nicht euer Messias und ihr seid mein Messias. Ich lebe für Gott. Und wieder bitte nicht gesetzlich, ja? Wenn mal der Kollege krank wird und du musst einspringen oder wie auch immer, am Ende des Jahres, wo Inventur gemacht wird und dann arbeitest halt mal 7 Tage. Da kein Problem, geht die Welt nicht unter, auch nicht geistlich. Aber so als allgemeines Prinzip, weil es gut ist für uns. Denkst du, ich kann mir es nicht leisten, einen Tag nicht zu arbeiten? Dann mach einen Glaubensschritt. Dann ist es für dich heute. Nimm dir einen Tag frei. Und prüf den Herrn darin, ob er dich nicht in den 6 Tagen, die du arbeitest, versorgen wird und dir mehr dazu geben wird, den doppelten Anteil. Das wirst du nie erleben, bis du den Glaubensschritt machst. Und er ist treu. Und das könnte so ein persönliches Glaubensabenteuer mit Gott sein für dich. Und es wird dir nicht nur selbst geistlich und körperlich und seelisch gut tun, auch deiner Familie, auch deinen Beziehungen garantiert. Und Gott weiß es natürlich, er weiß, wie wir am besten funktionieren. Wie gesagt, Jesus hat zu den gesetzlichen Pharisäern gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Das war sein Herz und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 2. Mose 23, da wird es so gesagt, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. sollst du ruhen, damit dein Ochse und dein Esel raste und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erhole. Ein Ruhetag einfach. 6 Tage arbeiten, ein Ruhetag, rasten, erholen, ausruhen, dich auf Gott ausrichten. Das ist gut, das ist Heil für uns, für Leib, Seele, für unsere Beziehungen. Lebst du so? Lektion heute Morgen ist, Jesus ist unser Sabbat. Ruhe in Jesus. Können wir es gemeinsam sagen? Ruhe in Jesus. Können wir zu uns selber sagen, zu unserem Nachbarn, Ruhe in Jesus. Amen. Herr, wir sind so dankbar, dass du uns Ruhe gebracht hast. Frieden, Sicherheit in unserer Gottesbeziehung. Danke, Jesus, dass du alles für uns getan hast, was wir nicht selber tun können. und dass wir sicher sind bei dir, gerettet sind in dir, unabhängig von uns, nicht wegen uns, sondern wegen dir. Das bringt uns so viel Freimut und Frieden und Zuversicht. Und Vater, danke, dass du uns so gute Gebote gibst, dass du zu uns sagst, nimm dir einen Tag frei. Genieß mich. Genieß das, was ich dir geschenkt habe, die Familie und die Schöpfung und Gemeinschaft mit mir. Und Vater, ich bitte dich, dass wir wachsen können in diesen Dingen. Lass uns wachsen in der Freiheit in Christus und lass uns wachsen im Vertrauen auf dich. Und alles dir zur Ehre. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer, freigebiger, guter, segnender Gott. Amen.